Liebe Gemeinde, ich möchte heute eine Predigt halten, die den Titel trägt: Trost für zweifelnde und kleingläubige Seelen. Trost für zweifelnde und kleingläubige Seelen. Der Predigttext hierfür findet sich in Jesaja Kapitel 40. Schlag gerne mit mir auf das Buch Jesaja Kapitel 40. Wir wollen gemeinsam die Verse 27 bis 31 betrachten. Jesaja 40, ab Vers 27, hört das Wort des Herrn. Warum sprichst du, Jakob, und redest du, Israel? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn, und mein Recht entgeht meinem Gott. Weißt du es nicht, oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand. Er gibt den Müden Kraft und den Unvermögenden reicht der Stärke dar in Fülle. Und Jünglinge ermüden und ermatten, und junge Männer fallen hin, aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Amen. Das Leben als Christ kann manchmal sehr ermüdend sein. Die Bibel, auch unser Text, spricht von dem Leben als Christ als von einem Lauf. Wir befinden uns auf einem Lauf auf dieser Erde als Pilger. Das Ziel ist die ewige Heimat im Himmel, in der Gegenwart unseres Gottes. Aber dorthin gilt es, auf dieser Erde zu laufen. Doch im Leben gibt es unterschiedliche Lasten, die dir dieses Laufen erschweren, wodurch dein Gang langsamer, die Strecke erschwerlich und das Ziel manchmal unerreichbar scheint. Unser Pilgerlauf als Christen auf dieser Erde gleicht manchmal einem Schneespaziergang, wie ich ihn vor circa 2 Wochen erlebt habe, als ich meine gewöhnliche Gebetsrunde laufen wollte. Da lag noch knöchelhoch Schnee auf dem Trampelpfad, auf dem ich gelaufen bin. Und aus einem gewöhnlichen Weg, den ich regelmäßig laufe, ohne Probleme, wurde ein sehr, sehr erschwerlicher Weg, der viel länger dauerte als sonst und viel schwerer war als sonst. So ist das Leben für uns Christen manchmal, dass auf unserem Weg viel Schnee liegt und wir kommen mühsam, langsam voran und wir werden schwach und ermüden und ermatten auf unserem Pilgerlauf. Gewisse äußere Umstände wirken belastend auf dich ein, wodurch du müde wirst, weiter an Christus festzuhalten und ihm nachzufolgen. Gewisse Sünden oder auch Süchte, die du scheinbar nicht los wirst, drücken dich jeden Tag nieder, wodurch dein Gang schwer, hart und mühselig wird. Es gibt Zeiten in unserem Leben als Christen, wo wir, wenn wir ehrlich sind, und ich bin auch ehrlich zu euch, nicht mehr weitergehen können und manchmal auch nicht mehr weitergehen wollen. Wo alles zu viel für uns ist und wo wir beginnen, sogar an uns selbst und an der Gnade Gottes zu zweifeln. Gerade in Zeiten solcher Schwachheit, solcher Müdigkeit sind wir oft besonders anfällig, dass unser Glauben angegriffen wird. In Zeiten, wo wir müde, erschöpft und ermattet sind, sind wir besonders anfällig für Versuchungen und dafür von dem Satan angegriffen zu werden. Der Satan versucht besonders in den Zeiten, wo wir geistlich müde und erschöpft und schwach sind, uns anzugreifen, Zweifel in deine Seele zu sehen, dir dein Heil abzusprechen und dir jede Hoffnung des ewigen Lebens zu rauben. In Zeiten der geistlichen Schwachheit und Müdigkeit ist auch unser geistliches Urteilsvermögen oft schwach und besonders anfällig für diese Angriffe. Dort, wo unser geistliches Urteilsvermögen schwach ist, bist du besonders anfällig für die Lügen des Teufels und diesen Lügen zu glauben. Nicht selten entsteht in Zeiten der geistlichen Müdigkeit Zweifel an deiner Rettung. Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Wenn ich so lebe, dann kann ich doch gar kein Christ sein. Und der Satan und dein Gewissen, sie bombardieren dich. Und du bist schwach, liegst am Boden und du glaubst den Lügen des Teufels und den Lügen deines Gewissens, deines Fleisches. Du siehst nur die Umstände um dich herum, du siehst dein Versagen, du glaubst den Anklagen des Teufels und du wirst noch schwächer und müder und hoffnungsloser. Und wenn du dich in diesem geistlich schwachen und zweifelnden und kleingläubigen Zustand befindest, wie ich ihn eben beschrieben habe, sollen diese Worte dich heute trösten. Trost für zweifelnde und kleingläubige Seelen. Denn diese Worte wurden geschrieben, sie wurden geschrieben für Zweifelnde, sie wurden geschrieben für Kleingläubige, sie wurden geschrieben für Schwache, für diejenigen, die auf ihrem Lauf ermatten und ermüdet sind. Für ermüdete und schwache Pilger, damit ihr Glaube gestärkt und sie in ihrem Lauf ermutigt werden, weiter zu laufen voller Kraft. Diese Verse sind eine Oase für ermüdete Pilger, um erquickt zu werden, um gestärkt zu werden, um einen Schatten zu bekommen, um Wasser zu bekommen. Sie sind wie ein reich gedeckter Tisch und ein reichhaltiges Festmahl für deine Seele, um deinen inneren Menschen wieder zu stärken und zu laben. Diese Verse wollen uns von unserem Kleinglauben und von unserem Zweifel befreien und unseren Glauben an Gott und seine Gnade stärken. Und genau dieses Ziel versuche ich mit der Hilfe des Heiligen Geistes heute zu erreichen. All diejenigen von uns, die angefochten sind, sei es stark oder wenig, die Zweifel haben, die immer wieder Kleinglauben haben, aufzurichten und zu trösten und zu stärken. Dabei will ich auf folgende vier Punkte eingehen. Erstens die Zweifel von Kleingläubigen. Wie sieht es eigentlich aus? Dann zweitens der Trost für Kleingläubige. Worin besteht unser Trost? Dann drittens die Heilung. Die Heilung für Kleingläubige. Und dann vielleicht hoffentlich viertens einige Anweisungen an Kleingläubige, ihren Zweifel zu überwinden. Also lasst uns zum ersten Punkt kommen, der Zweifel von Kleingläubigen. Wie sieht denn der Zweifel aus? Woher kommt denn der Zweifel? Wir lesen in Vers 27, warum sprichst du Jakob und redest du Israel? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Lasst uns zunächst anschauen, an wen diese Worte gerichtet sind. Sie richten sich an Jakob. Warum sprichst du Jakob? Jakob ist ein Synonym für das Volk Israel, weshalb Jesaja hier auch nochmal Israel erwähnt. Warum sprichst du Jakob? Und redest du Israel? Es ist also das Volk Israel, das hier sagt, dass sie von Gott vergessen sind. Dass Gott ihr Elend nicht sieht und dass Gott ihnen nicht Recht verschafft. Nun, in was für einer Situation befand sich Israel denn, dass sie solche Worte über und zu Gott sagten? Nun, Jesaja spricht hier in unserem Abschnitt prophetisch über das Volk Israel, das in der babylonischen Gefangenschaft sein wird, unterdrückt sein wird und an der Gnade Gottes zweifeln wird. Jesaja prophezeit immer wieder, dass das Volk Israel in die Gefangenschaft kommen wird. Sie waren zu der Zeit der Abfassung noch nicht in der Gefangenschaft, aber er prophezeit hier, dass wenn sie dort sein werden, sie Zweifel an der Gnade und Güte Gottes haben. Dies wird deutlich, wenn wir den Kontext betrachten, denn in Kapitel 39, im Kapitel vorher, haben wir diese bekannte Geschichte, wo König Hiskia, der nachdem er von einer tödlichen Krankheit durch Gottes Gnade geheilt wurde, von einigen Abgesandten des Königs von Babel besucht worden ist. Und als diese Abgesandten von Babylon zu König Hiskia kamen und er gesund war, zeigte er ihnen seinen ganzen Reichtum. Er zeigt ihnen all die Schätze seines Hauses, all die Schätze des Tempels und so weiter und so fort. Als Jesaja das mitbekommen hat, geht der Prophet Jesaja zu Hiskia und fragt ihn, König Hiskia, was hast du diesen Abgesandten von Babel alles gezeigt? Hiskia antwortete ihm, ich habe ihnen alles gezeigt, ich habe nichts verwehrt von all dem Reichtum, das ich habe. Daraufhin antwortet Jesaja Hiskia in Kapitel 39, die Verse 5 bis 7. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn der Herrscher. Siehe, es kommen Tage, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter aufgehäuft haben, bis auf diesen Tag nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr, und von deinen Söhnen, die aus dir hervorkommen werden, die du zeugen wirst, wird man nehmen, und sie werden Hofbeamte im Palast des Königs von Babel sein. Hier haben wir eine Prophezeiung, dass Juda in die babylonische Gefangenschaft kommen wird. Nicht allein aufgrund der Sünde von Hiskia, sondern auch aufgrund der Sünde der Könige vor Hiskia. Aber hier wird beschrieben, sie werden in die Gefangenschaft gehen. Kapitel 40 spricht nun über diese Gefangenschaft in Babel und darüber, wie Gott sein Volk in der Gefangenschaft trösten will und ihnen aufzeigen wird, ich werde euch retten. Schaut, Kapitel 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen hat für all ihre Sünden. Also ihre Mühsal ist vollendet, ihre Schuld ist abgetragen. Jeremia spricht davon, dass sie 70 Jahre in die Gefangenschaft gehen müssen. Und hier nun spricht der Prophet Jesaja prophetisch zu dem Volk in Babylon, tröstet, tröstet mein Volk, die 70 Jahre sind vorbei. Tröstet sie. Und dann wird in Kapitel 40 beschrieben, wie Gott sein Volk retten wird. Und nun kommen wir zu unserem Abschnitt, die Verse 27 bis 31. Obwohl Gott beschreibt, wie er sein Volk retten wird, sehen wir hier ein zweifelndes und kleingläubiges Volk in der babylonischen Gefangenschaft. Unterdrückt von einem heidnischen Volk. Viele Jahrzehnte unter Götzendienst geknechtet. Jegliche Hoffnung verloren. Gott hat uns vergessen. Er schaut nicht auf uns. Er hat unser Recht vergessen. Das ist der Hintergrund des zweifelnden Volkes Israel. Mein Recht entgeht meinem Gott, sagen sie. Damit drücken sie aus, dass Gott sie hingegeben hat. Dass Gott sich nicht mehr interessiert für sein Volk. Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn. Damit drücken sie aus, sie sind aus dem Sicht- und Blickfeld Gottes verschwunden, entfernt worden. Das war die Situation des Volkes Israel. Sie haben jegliche Hoffnung verloren, dass sie jemals wieder aus dieser Gefangenschaft befreit werden und in ihr Land kommen, zu ihrem Gott, zum Tempel. Sie leben in dieser Dunkelheit und im Zweifel. Kurz gesagt, zusammengefasst, das Volk Israel zweifelte in ihrer Gefangenschaft an Gottes Macht, an Gottes Willen und an Gottes Verheißung, sie aus ihrer Not zu befreien. Verstehen wir, was hier passiert? Sie zweifeln an Gott, an allem, was Gott ist und was Gott gesagt hat und was Gott tut, daran zweifeln sie. Das, ihr Lieben, sind die Zweifel eines Kleingläubigen und ich zähle mich da manchmal dazu. Auch wir als Christen befinden uns noch auf dieser Erde, in einem heidnischen Land, so wie Israel in einem heidnischen Land war. Wir leben in einem Land umgeben von Gottlosigkeit und manchmal erscheint uns diese Gottlosigkeit und diese Dunkelheit, in der wir uns befinden, so dicht und so greifbar, dass wir meinen, Gott habe uns vergessen. Manchmal ertappen wir uns, wie wir selbst in Sünde und in Gottlosigkeit fallen, wodurch diese Zweifel, dass Gott mich vergessen und verlassen habe, sogar noch mehr wachsen. Manchmal sind auch wir als Christen noch gefangen in Ängste, in Sünden, in Süchte oder in anderen Dingen und schaffen es nicht, aus dieser Gefangenschaft befreit zu werden, rauszukommen. Und so denken wir sind wie Gefangene in einem heidnischen Land und Gott hat mich vergessen und er schafft mir nicht mein Recht. Ich komme hier nicht raus. Irgendwie sieht es nicht so aus, als würde Gott auf dich schauen, als würde Gott dir helfen. Im Kampf gegen die Sünde. Du beginnst daran zu zweifeln, ob du überhaupt wirklich ein Christ bist. Weil eigentlich hat Christus doch am Kreuz für all meine Sünden bezahlt und sagt der Römerbrief nicht Kapitel 6, dass er nicht nur meine Sünden bezahlt hat, sondern mich sogar von der Macht der Sünde befreit hat. Wieso ist diese Macht denn immer noch so stark in mir? Ich kann kein Christ sein. Du beginnst dich selbst zu verdammen. Denkst, dass Gott dich vergessen und gänzlich verlassen hat. Wie Israel in Babylon beginnst auch du, hör mir gut zu, an die Macht Gottes, an den Willen Gottes und an die Verheißung Gottes zu zweifeln, dich zu retten. Das ist nichts anderes als Zweifel, an die Person und das Wesen Gottes zu zweifeln. Deine geistlichen Sinne sind aufgrund der Umstände oder aufgrund deiner Sünde so verdunkelt und so verblendet, dass du nicht mehr klar sehen kannst, wer Gott ist, wie Gott ist und was Gott gesagt hat. Diese Zweifel und Kleinglauben an Gott und seinem Wesen entspringen niemals, niemals aus einem klaren Verstand oder aus bestehenden Fakten. Zweifel und Kleinglauben an Gott entspringen immer aus einer Verzerrung der Realität, aus einem verblendeten Verstand und aus einem verwirrten Herzen. Das war das Problem bei den Juden. Sie schauten nicht auf die Fakten, sie schauten nicht auf die Wahrheiten, sie schauten nicht auf die Realität, sondern sie schauten auf ihre Umstände und auf sich selbst, auf ihre Probleme. Sie waren verwirrt und verängstigt, wodurch ihre Wahrnehmung verzerrt und verblendet war. Damit dieser geistliche Nebel in dem Verstand der Juden in Babylon und damit der geistliche Nebel in deinem Verstand und in deinem Herzen entfernt wird, offenbart Jesaja diesen zweifelnden und kleingläubigen Volk das Wesen und die Macht Gottes. Das ist, worauf wir schauen müssen. Das ist der Trost für zweifelnde und kleingläubige Seelen. Nicht auf dich, auf deine Umstände, auf deine Zweifel, auf deine Sünden, auf deine Probleme, auf deine Dunkelheit zu schauen, sondern weg von dir zu schauen, hin auf die Wahrheit über die Person und das Wesen Gottes. Und das führt uns zum zweiten Punkt, der Trost für Kleingläubige. Vers 28 bis 29. Weißt du es nicht? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand. Er gibt den müden Kraften, den Unvermögenden reicht. Er Stärke da in Fülle. Diese beiden Verse zeigen uns zum einen die unendliche Kraft und Weisheit Gottes, wodurch Gott imstande ist, sein Volk zu retten. Aber sie zeigen uns auch seine Bereitschaft und sein Verlangen auf, sein Volk zu retten. Gott zeigt seinem Volk diese beiden Aspekte auf, damit sie in ihrer Not und in ihrer Bedrängnis nicht an die Fähigkeit Gottes zweifeln und auch nicht an sein Verlangen zweifeln, sondern dass sie sehen, er ist sowohl fähig als auch willig. Oh, wäre er nur fähig, wäre es ein kleiner Trost. Er ist fähig und willig. Er will. Er hat ein großes Verlangen zu retten. Und der größte Beweis dafür ist das Kreuz. Er war willig. Deswegen sandte er das Liebste, was er hatte, seinen Sohn. Und er war es, der seinen Sohn zerschlagen hat am Kreuz, damit Sünder gerettet werden können. Siehst du nicht? Er ist fähig und willig zu retten. Und das ist, was Jesaja uns hier mit diesen Versen deutlich machen will. So wie die aufgehende Sonne, die den Nebel bis in den kleinsten Winkel auflöst, sollten auch diese Verse den Nebel in deinem Herzen bis ins kleinste Winkel auflösen. Wie die aufgehende Sonne die Dunkelheit vertreibt, sollen diese Verse die Dunkelheit in deinem Herzen vertreiben und Licht hineinbringen. Lass uns diese beiden Aspekte betrachten, damit unser Kleinglaube gestärkt wird. Erstens Gottes unendliche Kraft und Weisheit, dir zu helfen. Schau, zunächst beginnt Jesaja hier mit einer Ermahnung an das Volk, indem er sagt, weißt du es nicht? Hast du es nicht gehört? Es ist, als würde Jesaja hier sagen, ihr seid das Volk Israel, ihr habt das Gesetz. Gott hat sich und seine Kraft in eurer Geschichte mehrfach auf wundersame Weise gezeigt. Und ihr zweifelt daran, dass er in der Lage ist, euch zu helfen? Ihr tut so, als wüsstet ihr nicht, wie stark Gott sei. Ihr tut so, als hättet ihr nie gehört, wie mächtig Gott ist. Dabei seid ihr diejenigen, die am besten wissen müssten, wie mächtig Gott ist. Das Volk Israel, habt ihr es vergessen? Ja, liebe Geschwister, diese Ermahnung muss auch an dich und mich gerichtet werden. Der Grund, wieso in uns immer wieder Zweifel und Kleinglauben entsteht, Zweifel an unserem Heil entsteht, Zweifel an Gott, Zweifel an seiner Güte, an seiner Gnade, liegt daran, dass wir immer wieder vergessen, wer Gott ist. Petrus sagt zu den Gemeinden in Kleinasien, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist nicht lästig für mich, aber euch macht es fest. Ich könnte jeden Sonntag über das Wesen Gottes predigen und ich würde nicht müde werden und ihr werdet nicht müde werden davon. Weil das stärkt uns und weil wir vergessen. Ich kann heute über das Wesen Gottes sprechen und du wirst morgen vergessen, was ich gesagt habe und in Zweifel fallen. Wir müssen Gott kennen, weil wir vergessliche Wesen sind, weil wir verängstigte Wesen sind, weil wir zweifelnde Wesen sind. Wer ist Gott? Hier wird uns beschrieben, 4 Eigenschaften von Gott. Erstens, Gott ist ewig. Jesaja sagt hier über Gott, ein ewiger Gott ist der Herr. Mit dieser Eigenschaft will Jesaja dem Volk aufzeigen, dass Gott nicht ist wie die vergänglichen Götzen in Babylon, die von Menschenhand gemacht worden sind und morgen wieder im Staub des Erdbodens vergehen werden. Gott, der Herr, ist der ewige Gott. Er ist weder vergänglich, noch wurde er von Menschen geschaffen. Gott, der Herr, existierte schon immer und sein Wesen als Gott ist ein ewiges Wesen, ein unveränderlicher, ein beständiger, ein treuer Gott. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. So wie Gott war, als noch nichts war, ist er heute und so wird er auch sein, wenn wir im neuen Himmel und der neuen Erde sein werden. Gott ändert sich nicht, er ist ein ewiger Gott. Damit will Jesaja dem Volk aufzeigen, dass Gott sich nicht verändert, weder in seinem Wesen, noch in seinen Verheißungen, was er gesagt hat. Wenn Gott gesagt hat, nach 70 Jahren werde ich euch retten, besteht diese Verheißung immer noch. Er verändert sich nicht und Israel sollte dadurch erinnert werden, dass Gottes Macht genauso groß ist, wie als er das ganze Universum in seine Existenz gerufen hat. Wenn diese Macht noch in Gott gleich ist, dann ist er auch immer noch imstande, uns jetzt zu retten. Israel sollte daran erinnert werden, dass Gottes Verlangen, sie zu retten, genauso groß ist wie damals, als er sie aus der ägyptischen Gefangenschaft befreite. Wenn Gott sich nicht verändert in seinem Verlangen, uns zu retten, dann haben wir noch Hoffnung. Israel sollte daran erinnert werden, dass Gottes Liebe zu ihnen heute genauso groß ist wie damals, als er sie erwählt hat und erlöst hat. In seinem ganzen Wesen verändert Gott sich nicht. Darin besteht der Trost für kleingläubige Seelen. Gott ist ein ewiger, unveränderlicher, treuer Gott in seinem ganzen Wesen und in allem, was er sagt. Eine zweite Eigenschaft über Gott, die uns hier beschrieben wird, ist, Gott ist Schöpfer und Erhalter. Jesaja sagt weiter über Gott, der Schöpfer der Enden der Erde. Gott ist der Schöpfer von allem, was existiert. Er ist nicht nur der Schöpfer des Universums, sondern auch der Schöpfer jeder einzelnen Nation. Gott ist es, der sowohl die babylonische Nation geschaffen hat, und er ist es auch, der das Volk Israel geschaffen hat. Dadurch will Jesaja dem Volk aufzeigen, dass Gott auch ihr Schöpfer und nicht nur ihr Schöpfer, sondern auch ihr Erhalter ist. Denkt daran, sagt Jesaja mit meinen Worten, dass der Gott, der das ganze Universum in seine Existenz gerufen hat, mit einem Wort, auch euch in seine Existenz gerufen hat und dass der Gott, der den Kosmos aus dem Nichts geschaffen hat, auch euch aus dem Nichts geschaffen hat und dass dieser Gott, der alles Sichtbare und alles Unsichtbare einfach nur durch das Wort seiner Macht am Leben erhält, hat auch euch bis zu dem heutigen Tag am Leben erhalten. Dass ihr immer noch existiert, trotz der Gefangenschaft, ist einfach nur, weil Gott euch am Leben erhalten hat. Und wenn Gott euch bis zum heutigen Tag am Leben erhalten hat, dann wird er auch euch weitertragen. Er ist der Schöpfer der Enden der Erde. Denkt daran, wer Gott ist. Wenn Gott dich bis heute getragen hat, immer noch in seiner Gnade, dann ist es ein Zeichen dafür, dass er immer noch dein Gott ist und mit dir ist. Eine dritte Eigenschaft über Gott. Gott ist allmächtig. Hierzu sagt Jesaja über Gott, er ermüdet nicht und ermattet nicht. Das kann über kein Mensch gesagt werden, wie wir später noch sehen werden. Ich denke, diese Worte beziehen sich zum einen auf die unendliche Kraft Gottes. Er wird nicht müde, er wird nicht schwach. Aber zum anderen können sich diese Worte auch auf die unermüdlichen Wohltaten Gottes gegenüber seinem Volk beziehen. Hierbei haben mich die Worte von Johannes Calvin sehr getröstet, die ich euch vorlesen möchte, damit auch ihr getröstet werdet. Johannes Calvin schreibt in seinem Kommentar hierzu, unermüdlich im Wohltun ist Gott. Nichts kann ihn hindern, seine Guttat zu erzeigen. Denn er ist nicht wie der Mensch, dessen Vermögen sich erschöpft, wenn er oft schenkt, der in wiederholter Dienstleistung ermattet oder wohl gar seine Gefälligkeit bereut. Unerschöpflich seine Wohltat. Er, der den Vätern freundlich gewesen, wird sich auch den Kindern nicht entziehen. Er ermüdet nicht und er ermattet nicht, Gutes zu tun. Israel, denk doch daran, wie viele Jahre Gott mit den Vätern war, wie oft Gott sich den Vätern gütig gezeigt hat, wie oft die Väter ihn gereizt haben und wie Gott trotzdem unermüdlich am Wohltun war. Er hat Güte über Güte über Güte geschüttet, und zwar Tag für Tag aus dem Reichtum seiner Gnade. Er ist unermüdlich, er wird nicht müde, auch euch weiterhin Gutes zu tun. Dann vierte Eigenschaft über Gott, Gott ist allwissend. Jesaja sagt schließlich über Gott, unergründlich ist sein Verstand. Dadurch will Gott seinem Volk zum einen deutlich machen, dass er unergründliches Wissen hat und dadurch auch bereits weiß, wie er sein Volk retten wird. Aber zum anderen will er dadurch auch deutlich machen, dass seine Wege, seine Absichten, die er in seiner Allwissenheit bereits geplant hat, größer sind, als dass sie unser Verstand verstehen können. Damit will er ihnen einfach zeigen, beruhigt euch, ihr könnt die Wege Gottes nicht verstehen. Vertraut einfach darauf, dass sein Verstand unergründlich ist. Etwas später in diesem Buch sagt Gott seinem Volk, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, die Verse 8 bis 9. Israel sollte verstehen und Israel sollte vertrauen, Gott weiß schon, was er tut. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht alles verstehen. Ich brauche nicht alles verstehen. Ich muss einfach nur vertrauen. Gott weiß, was er tut. Und das reicht. Das reicht. Diese Wesenszüge Gottes, und es gäbe noch viel mehr, aber Jesaja, geleitet durch den Heiligen Geist, war sich vollkommen überzeugt davon, diese vier Eigenschaften reichen aus, um den Nebel aus dem Herzen des Volkes zu vertreiben. Diese vier Eigenschaften sollten ausreichen, um deiner zweifelnden und kleingläubigen Seele Trost zu geben. Diese vier Eigenschaften Gottes sollten ausreichen, den Nebel und die Dunkelheit aus deinem Herzen zu vertreiben. Du musst ein klares und biblisches, ich sage das immer wieder, ein biblisches Bild von Gott haben. Dadurch wird deine Seele ruhig werden. Nachdem Jesaja dem Volk Gottes die Größe und Macht Gottes aufgezeigt hat, um ihnen zu zeigen, er ist fähig, sie zu retten, zeigt ihnen als nächstes auch die Willigkeit Gottes auf, dass er auch gewillt ist, sie zu retten. Also Gottes Bereitschaft und sein Verlangen, dir zu helfen, Vers 29. Er gibt den Müden Kraft und den Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Eine wichtige Voraussetzung, damit Gott dir Kraft und Stärke in Fülle geben kann, und das ist sehr wichtig, ist das Eingeständnis deiner Müdigkeit und deines Unvermögens. Es ist das Eingeständnis, das persönliche Eingeständnis deiner Müdigkeit und deines Unvermögens. Und wisst ihr, Geschwister, oft zweifeln die Menschen an ihrem Heil und an ihrem Glauben, indem sie sagen, hört gut zu, ich bin so schwach und ich bring so wenig und ich kann so wenig und ich bin so unvermögen, ich kann Gott gar nichts bringen. Und diese Gedanken bringen in dir die Zweifel auf, wenn dem so ist, dass ich so schwach und klein und unvermögend bin, dann kann ich gar kein Kind Gottes sein. Unser Text sagt etwas ganz anderes. Gerade dann, wenn du müde bist und wenn du unvermögend bist, wenn du deine Schwachheit erkannt hast, genau dann will und kann Gott dir helfen. Sehen wir den Unterschied? Denn Gott, was will Gott mit jemandem anfangen, der sagt, ich bin stark genug? Ich schaffe schon alleine. Christus ist nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Und das hier bezeichnet einen Kranken. Jemand, der müde, jemand, der unvermögend ist. Das Wort müde hier kann auch mit ermatten übersetzt werden. Und es bezieht sich auf einen Wanderer, der durstig, der erschöpft, der müde ist von seiner Reise. Stellen wir uns einfach mal einen Wanderer in der Wüste vor. Und er wandert schon stundenlang ohne Wasser. Die Hitze prallt auf ihn ein und er wandert und läuft dort und er ist müde. Er ist ermattet, er ist durstig. Und das Wort Unvermögen, das hier verwendet wird, besteht aus zwei hebräischen Wörtern. Und zwar aus den Wörtern keine und Stärke. Es beschreibt jemand, der in sich selbst keine Stärke, keine Kraft, kein Vermögen hat, sich selbst zu helfen. Also diese beiden Wörter beschreiben eine Person, die auf ihrer Reise so erschöpft, so ermattet, so kraftlos ist, dass diese Person auf dem Boden liegt und unfähig ist, alleine aufzustehen. Genauso fühlte sich das Volk Israel in ihrer Gefangenschaft. Lass mich dich fragen, fühlst du dich auch manchmal so? Fühlst du dich aktuell so? Dass du einfach müde bist. An dir zweifelst, an allem anderen zweifelst, auf dem Boden liegst und du bist nicht mal mehr in der Lage, so erschöpft, deine Hand zu heben oder dich an irgendwas zu klammern. Du bist nicht mal mehr in der Lage, deine Stimme zu betätigen und zu rufen und zu schreien. Du bist müde und unvermögend, dir selbst zu helfen. Du bist so kraftlos und so erschöpft von den Versuchungen auf deiner Reise, die wie die stechende Hitze am Tag oder wie die eisige Kälte in der Nacht einen Wanderer ermatten. Liegst du bildlich gesprochen am Boden? Nun, dann lass mich dir sagen, voller Freude, dann befindest du dich genau in dem Zustand, wo Gott mehr verlangen und mehr gewillt ist, dir zu helfen als je zuvor. Als jemals zuvor. Er schaut auf dich und er sieht dort einen ermatteten Wanderer auf dem Boden liegen, erschöpft, kaum noch die Augen aufkriegend und sein Herz brennt, um sich herabzulassen und dir aufzuhelfen. Er ist mehr als jemals zuvor gewillt, dir zu helfen. Denn es heißt hier, er gibt den Müden Kraft und den Unvermögenden Reich der Stärke da in Fülle. In Fülle. Er ist es, der gibt. Er ist es, der reicht. Er kommt zu dem Wanderer dort auf dem Boden und er neigt sich, er gibt, er reicht. Kraft und Stärke da in Fülle. Es ist Gottes Arm und es ist Gottes Amt und es ist Gottes Pflicht. Es ist Gottes Freude. Ja, es entspricht den Wegen Gottes, solch einem Menschen zu helfen. Unser Gott ist so herrlich und so wunderbar, dass unser Verstand es reißen würde, wenn wir seine ganze Fülle sehen würden. Hast du nicht gelesen, was David im Psalm 34, Vers 19 sagt? Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Er, Er ist nicht fern von denen, die schwach sind. Er ist nahe bei denen, die schwach sind. Oder der da heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Psalm 147, Vers 3. Er heilt zerbrochene Herzen. Er verbindet Wunden, geistliche Herzen, die gebrochen sind, geistliche Wunden, die entstanden sind. Er ist es, der heilt. Und er ist gewillt zu heilen. Eine kurze Frage. Wie macht Gott das? Wie heilt er zerbrochene Herzen? Wie verbindet er Wunden? Und die Antwort liegt im Evangelium. In der Person und in dem Werk von Jesus Christus. Denn Christus selbst sagt über sich in Jesaja 61, Vers 1 prophetisch, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, also mir ein Amt gegeben hat, den sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, das ist ein Auftrag gewesen, die zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Das ist Christus, sein Amt, sein Auftrag, seine Sendung. Er ist gekommen, um den zerbrochenen Herzen zu helfen, sie zu heilen. Und er kam und er hat es getan durch sein Werk am Kreuz, indem er am Kreuz für all deine Sünden gestorben ist. Gibt es keine einzige Sünde, die er nicht verbindet, die er nicht heilt, die er dir nicht vergibt, die er nicht von dir nimmt. Und er gibt dir die Kraft auch dazu, diese Dinge zu überwinden, in der Kraft seiner Stärke, seiner Gnade. In dem Tod von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus und in der Auferstehung hat er die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt. Wer will dich jetzt noch in irgendeiner Weise von ihm trennen? Sehen wir, Gott hat uns am Kreuz gezeigt, dass er sowohl fähig als auch willig ist, uns zu heilen. Er ist fähig, er hat seinen Sohn zertreten und dadurch den Satan und die Sünde zertreten. Er ist gewillt, er hat seinen Sohn zertreten für Sünder, nicht für Freunde. Er starb am Kreuz für unsere Sünden, als wir noch Feinde Gottes waren. Siehst du, schau auf Christus, auf ihn, und er ist fähig und er will alles heilen, was in dir zerstört ist. Er will allen Zweifel und allen Kleinglauben von dir entfernen. Christus ist die Oase für ermattete Pilger. Es ist absolut unmöglich, zu Christus zu kommen und nicht erquickt zu werden. Er wird dich niemals von sich stoßen. Und wenn du zu ihm kommst, dann wirst du nichts als Lieblichkeiten sehen. Dort werden Palmen sein, die dir Schatten spenden. Dort wird Wasser sein, das dir Erquickung gibt. Dort wird Speise sein, dass du gestärkt wirst. Dort wird keine Ablehnung sein, dort wird nur Annahme sein. Das Problem, wieso wir immer noch in unseren Zweifeln und in unserem Kleinglauben sind, ist, dass wir nicht zu Christus gehen. Er ist es, der uns Stärke gibt im Überfluss, damit du den Weg weiter ziehen kannst, weiter an ihm festhalten kannst. Und die himmlische Heimat garantiert und mit Sicherheit erreichen wirst. Christus. Unser Vers spricht von Kraft und von Stärke im Überfluss. Und beide Begriffe beschreiben eine Kraft, die über menschliche Fähigkeiten hinausgehen. Beide Begriffe sprechen von einer Kraft, die übernatürlich, die göttlichen Ursprungs ist. Das heißt, du wirst nicht irgendwie von Gott befähigt, dass du aus dir heraus plötzlich Kraft, wie Superkräfte bekommst und aufstehen kannst und weiter geht's. Sondern es ist eine göttliche, übernatürliche Kraft, die Gott dir gibt in seinem Heiligen Geist, wodurch du aufgerichtet wirst und plötzlich neue Kraft empfängst, eine Kraft, die du nicht erklären kannst, plötzlich Trost hast, plötzlich gewillt bist, weiterzugehen und fähig bist, weiterzugehen. Und du wirst allen bezeugen, es war nicht dich, es war nicht meine Kraft, es war eine Kraft, die mir von außerhalb gegeben worden ist. Und diese Kraft, die wir empfangen, die heilt unsere Zweifel und unseren Kleinglauben. Und so stellt sich für uns die Frage, wie empfangen wir diese Kraft? Und das führt uns zum dritten Punkt, die Heilung. Die Heilung für Kleingläubige, Vers 30 bis 31. Bevor Jesaja aufzeigt, wie dein Kleinglaube oder auch dein Zweifel geheilt wird, zeigt er in Vers 30 zunächst diesen krassen Kontrast zwischen Gott und den Menschen auf und sagt, und Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer fallen hin. Es ist bemerkenswert, dass Jesaja hier die Jünglinge und die jungen Männer als Beispiel anführt. Jünglinge und junge Männer sprießen eigentlich vor Kraft. Sie sind ein Bild für unbändige Energie und unaufhörliche Kraft. Ich musste da an Simon denken, der heute nicht da ist. Unbändige Kraft, Energie ist da. Wer will so einen Mann zu Fall bringen? Jesaja nimmt das Bild von jungen Männern, von kräftigen, energiegeladenen Männern und zeigt auf, diese Männer sind schwach. Sie ermüden. Sie werden müde und sie werden nicht nur müde, sie fallen auch hin. Bildlich oder geistig gesprochen, wenn du glaubst, dass du in dir geistlich voller Saft und voller Kraft bist, stehst du ganz stark in der Gefahr, müde zu werden und zu fallen. Im Kontrast dazu, wir als Menschen sind abhängig von einer Kraft außerhalb von uns. Gott ist nicht abhängig von einer Kraft außerhalb von ihm. Er ist die Kraft, die ihn selbst am Leben hält. Und er ist die Kraft und er hat die Kraft, die uns am Leben hält und die uns wieder aufrichtet. Und davon spricht Jesaja. Sehen wir, wir brauchen diese Kraft. Du und ich, möge doch der Geist Gottes uns Verständnis geben, dass wir so abhängig sind von dieser Kraft wie von kaum etwas anderem. Wir brauchen diese Kraft. Charles Spurgeon trifft den Nagel auf den Kopf, indem er diesen Pilgerlauf mit folgenden bildhafter Sprache beschreibt. Er sagt dort, die Abnutzung der täglichen Versuchung zu ertragen. Gleichsam von dem langsamen Feuer fortwährender Prüfungen geröstet zu werden, durch innere Sünden und satanische Einflüsterungen und vor allem durch jenes schreckliche Gebiet zu gehen, das man das verzauberte Land, und damit meint er die Erde, nennt, und dort die Schläfrigkeit zu spüren, die einen überkommt, in einem täglichen Leib wach zu bleiben und vielleicht 20, 30, 40, 50 oder 60 Jahre lang gegen Fleisch und Blut anzukämpfen, das ist für Fleisch und Blut unmöglich. Das ist nur für Gott möglich. Und nur wenn Gott uns Gnade schenkt, werden wir es erreichen. Das Tempo des Lebens durchzuhalten ist eine Unmöglichkeit der Unmöglichkeiten, es sei denn, es wird reichlich Gnade gewährt. Und wir haben praktisch die Verheißung, dass sie uns gegeben wird, wenn uns gesagt wird, dass wir nicht müde werden sollen. Als ich diese Zeilen gelesen habe, da habe ich mich darin gesehen. Ich werde geröstet täglich in den Prüfungen meiner Versuchungen und mein Fleisch und die satanischen Einflüsterungen und die Welt und all die, ich bin gar nicht imstande, auch nur einen Schritt zu gehen. Ich brauche die Kraft Gottes und von dieser Verheißung spricht Gott selbst in unserem Vers, Vers 31. Aber, das große Aber, die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Lasst uns ganz kurz diesen Vers betrachten und sehen, wie du diese Kraft empfängst, worin diese Kraft besteht und wie sich diese Kraft auch auswirkt. Also wie empfängst du diese Kraft? Hier heißt es, die auf den Herrn harren. Sehr simpel. Hier heißt es nicht, ihr müsst fasten und beten. Fromme Dinge tun. Ihr müsst das Gesetz halten. Die auf den Herrn harren. Keine Aktivität. Harren ist zwar etwas Aktives, aber das passiv geschieht. Ich warte, ich harre. Harren kann auch mit Hoffen oder Warten übersetzt werden. Es ist ein Synonym für Glauben oder auch Vertrauen. Also das gefangene Israel wird hier aufgefordert, geduldig zu warten und in ihrem geduldigen Warten zu vertrauen, dass Gott genauso ist, wie er ist und dass Gott das tun wird, was er verheißen hat. Das heißt es, auf Gott zu harren. Das ist schwer, oder? Das ist schwer für dich und mich, gar nichts zu tun. Aber ich will doch. Und ich habe schon dies, vielleicht liegt es genau daran, dass du dies und jenes und das probiert hast und immer gescheitert bist und du kommst nicht voran, weil du nicht harrst, weil du nicht wartest auf den, der die Kraft hat, dir zu helfen, sondern du versuchst die ganze Zeit selbst aktiv zu werden, die ganze Zeit selbst Dinge zu tun. Aus dir heraus die Kraft zu schöpfen, die gar nicht da ist. Du bekommst die Kraft, indem du auf Gott vertraust, indem du allem glaubst, was Gott über sich offenbart hat. Glaube und vertraue, dass Gott genauso ist, dass er der ewige und unveränderliche Gott ist, dass er der Schöpfer der Enden der Erde ist, dass er niemals ermüdet und niemals ermattet, dir Gutes zu tun. Glaube daran, dass sein Verstand größer ist, als du es jemals fassen kannst. Glaub an diese Dinge und glaub daran, dass er dir versprochen hat, dass wenn du an seinen Sohn Jesus Christus glaubst, du nicht verloren gehst und ein ewiges Leben hast und er wird dich nicht aufgeben. Vertraue diesen Dingen, glaube diesen Dingen und warte im Vertrauen darauf, dass er kommen wird mit seiner Kraft und dir helfen wird. Ich sage es immer wieder, das Christentum ist keine Religion der Aktivität. Zumindest nicht in Bezug auf die Errettung. Wir sind aktiv, wir verbreiten das Evangelium mit all unserer Kraft aktiv. Aber was die Errettung angeht, die geschieht allein durch das Harren, durch das Warten auf Gott. Und worin besteht diese Kraft? Das heißt hier, sie gewinnen neue Kraft. Im Hebräischen bilden die beiden Wörter neu gewinnen ein Wort und können auch mit aufsprossen übersetzt werden. Also wie eine Blüte nach der langen Winterzeit im Frühling durch die Kraft der Sonne, eine äußere Kraft, neu aufsprost, so sproßt der Christ nach einer Zeit der Müdigkeit durch die Kraft Gottes neu auf. Ich kann vor meinem Baum im Garten die ganze Zeit stehen im Winter und sagen, komm, mach. Und ich kann versuchen und tun, da kommt nichts raus. Die Kraft muss von außen kommen. Die Kraft muss von der Sonne kommen. Du wirst aufblühen wie eine Blume. Du wirst aufsprossen, wenn die Kraft Gottes von außen in dein Leben kommt, indem du auf ihn harrst und ihm vertraust. Und wenn diese Blüten kommen im Frühling, dann werden aus diesen Blüten irgendwann Früchte. Das heißt, du wirst aufsprossen, du wirst neue Kraft, du wirst aufsprossen und Früchte bringen zur Ehre deines Herrn. Und wie zeigt sich diese Kraft, also wie zeigen sich diese Früchte? Sie wird folgendermaßen beschrieben. Sie, die Zweifelnden und Kleingläubigen, sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Jesaja gebraucht hier drei Bilder, um eine Wahrheit zu vermitteln. Also so wie ein Adler sich mit Leichtigkeit durch das Schlagen oder Schwingen seiner Flügel emporschwingt, so wirst du dich mit Leichtigkeit aufheben, beziehungsweise Gott wird dich mit Leichtigkeit aufheben. Wir denken an den ermüdeten Wanderer dort in der Wüste, der gar keine Kraft hat aufzustehen und plötzlich bekommt er solch eine Kraft, dass er wie ein Adler aufschwingt, ganz leicht. Du wirst bei deinem Laufen nicht mehr ermatten. Das heißt, die Kraft Gottes in dir wird deinen Geist beständig beleben und erquicken. Da werden Ströme lebendigen Wassers durchfließen, die dich beständig stark machen. Du wirst nicht mal müde, heißt es hier, werden, denn die Kraft Gottes in dir wird deinen Geist beständig beleben und erquicken. Kurz gesagt, wenn Gottes belebende und erquickende Kraft dich erfüllt, wird diese Kraft dich befähigen, dich vom Boden zu erheben und Christus unermüdlich nachzufolgen, bis du in dem verheißenen Land angekommen bist. Mit anderen Worten, diese Verse geben dir Gewissheit, dass dein Heil unverlierbar ist. Glaubst du an Jesus Christus? Mit deinem ganzen Herzen hast du dein Vertrauen auf ihn gesetzt. Hast du dich abgewendet von deiner Sünde? und erlebst du, wie er an dir arbeitet und wie Früchte da sind. Und ich sage nicht viele Früchte, sondern erlebst du ein Verlangen nach Gott und ein Hass und ein Kampf gegen die Sünde. Egal wie schwer es ist und egal, ob du schon 10 Jahre mit derselben Sünde zu kämpfen hast. Wenn da ein Kampf da ist, dann ist da Leben da. Anders gefragt, glaubst du an Christus, siehst du ein Verlangen danach, ihm nachzufolgen, dann hast du die Gewissheit, dass Gottes Kraft in dir ist, dich beleben wird und dir helfen wird, bis zum Schluss auszuharren. Wenn es an meiner Kraft liegen würde, würde ich nicht ans Ziel kommen. Ich würde nicht ans Ziel kommen. Das ist, was Gott seinem Volk in der Gefangenschaft sagen will, die zweifeln und sich denken, wie lange noch und wir kommen hier nicht raus. Das ist, was Gott dir sagen will. Und wir konnten lernen, zum einen, wodurch Zweifel in deinem Leben entstehen und wie sie aussehen. Wir konnten aber auch lernen, wie du in deinen Zweifeln Trost bekommst. Und wir konnten lernen, wie du Heilung erfährst von deinen Zweifeln und von deinem Kleinglauben. Und ich möchte nun abschließend im 4. Punkt auf 3 Anweisungen oder 3 Wege an Kleingläubige richten, um ihre Zweifel zu überwinden. Ich denke, das meiste wurde schon gesagt. Ich möchte nur ganz kurz 3 Schritte, 3 Wege, 3 Anweisungen nennen. Schau nicht auf dein Versagen, sondern vertraue auf Gottes Willigkeit, dir zu helfen. Es ist so, so wichtig. Sag es dir selbst, predige es dir selbst, glaube dieser Wahrheit. Gott ist willig, dir zu helfen. Schau aufs Kreuz und dort hast du den Beleg. Denke nicht, dass dein wiederholtes Sündigen und dein wiederholtes Versagen dazu führt, dass Gott dir nicht mehr helfen will. Das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Denke auch nicht, dass dein wiederholtes Sündigen und dein Fallen dazu führt, dass Gott dich vergisst oder vergessen hat und verworfen hat. Das stimmt nicht. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Es gibt absolut gar nichts und nicht mal du selbst. Wenn er sich entschieden hat, dich zu lieben, dann wird seine Liebe nicht aufhören. Auch wenn du aufhörst, ihn zu lieben. Ich höre beständig auf, ihn zu lieben. Wenn es an dir liegen würde. Gott ist so gewillt, dich zu heilen, dir zu helfen. Schau nicht auf dein Versagen. Mein Versagen würde mich in den Ruin treiben. Schau auf seine Willigkeit. Schau auf seine Willigkeit. Ich wünsche mir so, hast du es verstanden? Hast du es verstanden? Er will dir helfen und es gibt nichts, was ihn daran hindert, dir zu helfen. Zweitens, schau nicht auf deine Umstände, sondern vertraue auf Gottes Verheißungen, dir zu helfen. Wenn ich auf meine Umstände schaue, wenn ich auf meine familiären Umstände schaue, wenn ich auf die Umstände in unserem Land schaue, wenn ich auf unsere Gemeinde schaue, wenn ich auf die Dinge schaue, die um mich herum geschehen, dann zweifle ich. Manchmal auch an Gottes Verheißungen. Petrus sagt, glaubt nicht, dass Gott seine Verheißung aufgehoben hat. Es liegt nicht daran, dass Christus noch nicht gekommen ist, dass Gott seine Verheißung aufgehoben hat, sondern weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Glaube den Verheißungen Gottes, schau nicht auf die Umstände um dich herum. Vielleicht haben sich deine Umstände, deine Kämpfe und deine Zweifel und deine Ängste seit vielen Jahren nicht verändert. Es kann sein, Geschwister, ich glaube und ich bin davon überzeugt, ein Christ macht Fortschritte im Laufe seines christlichen Lebens seit dem Tag seiner Bekehrung, bis er stirbt oder Christus wiederkommt. Es wird ein Fortschritt sein. Bei manchen ist der Fortschritt enorm, bei manchen ist der Fortschritt enorm klein. Enorm klein. Und vielleicht siehst du wenig Fortschritt in bestimmten Dingen in deinem Leben und die bringen Zweifel in dein Leben. Schau nicht auf die Umstände, sondern schau auf die Verheißung, dass der, der ein gutes Werk in dir begonnen hat, dieses Werk auch vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Das ist deine Verheißung. Schau auf diese Verheißung, nicht auf deine Umstände. Deine Umstände werden dich töten. Glaube der Verheißung Jesu. Und sprich sie zu dir, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Glaube der Verheißung und sprich sie zu dir selbst von Christus und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Glaube der Verheißung Gottes und sprich sie zu dir selbst jeden Tag. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Zweifel richtet sich an die Verheißung Gottes. Dies wiederum, Geschwister, ist Sünde. Weil du glaubst Gott nicht. Du glaubst dem Satan mehr, so wie Eva im Garten, als dem, was Gott gesagt hat. Zweifel nicht. Und eine dritte Sache. Schau nicht auf deine Unfähigkeit, sondern vertraue Gottes Allmacht, dir zu helfen. Ist ein Käfer, der auf seinem Rücken liegt, ist unfähig, sich selbst aus eigener Kraft wieder auf seine Beine zu richten. Er benötigt Hilfe von außen. Genauso sind auch wir, du und ich, unfähig. Wir liegen auf unserem Rücken und wir sind nicht in der Lage, uns selbst wieder aufzurichten und auf die Beine zu stehen. Wir brauchen Hilfe von außen. Du musst vollkommen erkennen und eingestehen, wie wir es gehört haben, dass du in dir selbst keine Kraft hast, dir zu helfen. Du musst es dir eingestehen. Du musst absolut 100% total kapitulieren. Ganze Kontrolle abgeben. Alles loslassen und einfach nur sagen, Herr, ich bin hilflos. Aber dann nicht darauf schauen. Nicht darauf schauen, dass du hilflos bist, sondern deinen Blick auf den wenden, der die Kraft hat. Der Hilfe geben kann. Schau auf ihn, der diese Welt geschaffen hat. Schau auf ihn, der diese Welt erhält. Schau auf ihn, der am Kreuz die Sünde und den Tod besiegt hat. Schau auf ihn, der dich erlöst hat. Schau auf ihn, der dir neues und ewiges Leben geschenkt hat. Schau auf ihn, der dich erhält, der dich trägt und der dich sicher geleiten wird. Die Kraft, die Christus auferweckt hat aus den Toten, das ist die Kraft, die auch uns auferweckt hat aus den Toten und die jetzt in uns wirkt, um uns auch bis ans Ziel zu führen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, durch den Glauben, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Römer 8, Vers 11. Das ist eine Verheißung, dass wir eines Tages auferweckt werden, aber das ist auch eine Wahrheit, dass wir aus den Toten, geistlich Toten, auferweckt worden sind und nun in der Kraft dieses Geistes wandeln und leben können. Glaube an diese Kraft. Schau nicht auf deine Umstände und auf deine Unfähigkeit, sondern glaube an diese Kraft. Ich denke, wenn du in dieser Weise auf Gott wartest, wenn du auf ihn harrst, wenn du geduldig wartest und vertraust und deinen Blick beständig auf ihn gerichtet hast, nicht auf dich, dann wird diese Kraft dir aufhelfen. Dann wird diese Kraft dir aufhelfen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Schau auf ihn, warte auf ihn, sei geduldig, vertraue und er wird kommen und dir helfen. Amen. Amen.